Ich möchte da vor allem drei Hauptpunkte rausgreifen. Nämlich, erstens, was sind das für Auflagen? Öffentliche Versammlungen auf öffentlichen Plätzen müssen angemeldet werden. Was heißt denn das? Naja, die Protestierer müssen, wenn sie einen Protest unternehmen, sich selber bei der Obrigkeit melden und ihr sagen, horch, pass auf, rechne mal damit, da treffen wir uns, da wollen wir gerade eine Protestaktion unternehmen. Und müssen auch gleich noch sagen, welche Art von Protest da unternommen wird, also welchen Charakter die Demo hat und mit wie vielen Teilnehmern sie ungefähr rechnen. Zweitens, Ort und Route müssen mit dem Ordnungsamt vereinbart werden. Den Zweck davon kann man schön, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, im Mai diesen Jahres hat die Blockupy-Bewegung zu Aktionstagen in Frankfurt aufgerufen. Daran kann man schön sehen, was da der Zweck davon ist. Nämlich, was wollten die? Erstens wollten die gegen das Finanzkapital protestieren und gegen die Sparpolitik, die die EZB über die sogenannte Südschiene in Europa verhängt. Dazu haben sie sich einfallen lassen, dass sie Assembleas nennen die das, so Versammlungen auf öffentlichen Plätzen, und zwar die sollten tagelang dauern, abhalten wollen, und zwar im Finanzzentrum, um A, mit den Finanzern und natürlich vor allem aber mit der Bevölkerung ins Gespräch drüber zu kommen, wogegen sie protestieren und warum sie dagegen protestieren. Also was sie gegen die Finanzer haben. Und dann wollen sie noch eine Blockadeaktion am Vorplatz der EZB machen, soweit ich das weiß. Das Ordnungsamt hat zu ihnen gesagt, ja, wir haben nichts dagegen, dass ihr gegen das Finanzkapital protestiert, dürft ihr schon. Aber auf öffentlichen Plätzen so Versammlungen abhalten, na, das macht er nicht. Da stört er doch die öffentliche Ordnung. Geht doch lieber in Turnhallen. Und da könnt ihr euch treffen. Da kümmern wir uns auch drum, dass ihr Turnhallen kriegt. Und ja, wenn ihr dann unbedingt demonstrieren wollt und einen Platz irgendwo besetzen wollt, wir wüssten da einen Parkplatz jenseits außerhalb der Stadt. Da könnt ihr ein bisschen rumlaufen und da könnt ihr auch, den könnt ihr auch für ein paar Stunden dicht machen, haben wir nichts dagegen. Aber dass ihr quasi das Getriebe im Frankfurter Finanzzentrum unterbrecht, das geht nicht. Okay, was lernt man draus? Das Ordnungsamt hat von den Protestierern verlangt, dass sie mit ihrem Protest die öffentliche Ordnung nicht stören sollen. Also gerade Protest, der darauf berechnet ist, die öffentliche Ordnung zu stören, um erstens auf das eigene Anliegen aufmerksam zu machen und zweitens vielleicht auch ein bisschen das zu stören, wogegen man gerade etwas hat, also jetzt in dem Fall das Getriebe der Finanzwelt. Na, das dürfen Sie nicht. Das sollen Sie akzeptieren. Und höher als ihr eigenes Anliegen, als ihren Protest einschätzen. Der dritte Punkt. Protest darf keine gleich- oder höherwertigen Rechtsgüter verletzen. Auch da sind diese Blockupy-Aktionstage auch eine Lehrstunde. Denn die Geschichte ging weiter. Die Blockupy-isten oder Blockupy-Aktionisten, weiß nicht, wie man die richtig benannt, sind nämlich vor Gericht gezogen und haben da folgenden interessanten Bescheid bekommen. Ja, euer Recht auf Versammlungsfreiheit und Demonstrationsfreiheit, das ist schon zu achten. Aber auch ihr müsst was beachten, nämlich die Gewerbe- und Berufsfreiheit. Und da müssen wir sagen, wenn wir da eine Abwägung treffen, müsst ihr doch einsehen, dass das höher anzusiedeln ist, die Gewerbe- und Berufsfreiheit, als euer Protest, der sich dagegen richtet. Also haben sie wiederum vor Gericht den Bescheid bekommen. Wir haben nichts dagegen, dass ihr demonstriert. Aber wenn ihr demonstriert, müsst ihr ausgerechnet die Berufsfreiheit der Finanzer, also dass die ihren Geschäften nachgehen, die sie ja stören wollten, vielleicht nur symbolisch, aber halt ein bisschen stören wollten, die müssen sie höher ansiedeln als ihren Protest. Dann dürfen sie protestieren. Also, Schluss draus aus diesem Auflagenwesen. In und mit den Auflagen erhebt der Staat den normalen Gang der Dinge zum Maßstab dafür, dass die Protestierer protestieren dürfen. Also der normale Gang der Dinge gegen ein Stück von dem, ja, die Protestierer was haben. Deswegen stehen sie doch auf, weil sie sagen, so wie es jetzt läuft, passt es uns nicht. Der wird zum Maßstab dessen, dass man überhaupt demonstrieren darf. Den muss man anerkennen, dass man da nichts anbrennen lässt, wenn man demonstrieren will. Insofern sind mit dem Demonstrationsrecht Protestierer aufgefordert, ihre Kritik am Kritisierten zu relativieren und sich für die Durchsetzung ihres Anliegens für unzuständig zu erklären. Sie dürfen nichts unternehmen, was den Gang der Dinge stört. Gut. Jetzt komme ich zur nächsten Frage, die ich vorhin mal gestellt habe. Woran entscheidet sich eigentlich friedlich und unfriedlich bei uns? Genau daran. Ob die Protestierer bereit sind, sich darauf einzulassen. An den Auflagen, ob sie die einhalten oder nicht. Das entscheidet friedlichen Charakter von Protest oder nicht. Ach, und da auch nicht gleich. Das erste von der Seite der Demonstranten, dass die da, was weiß ich, die EZB niederbrennen oder sonst was machen. Sondern, dass die Demonstranten die Auflagen einhalten, dafür sorgt erstmal die Polizei. Deswegen gibt es bei jeder größeren Demonstration ein riesiges Polizeiaufgebot. Und je oppositioneller das ist, umso riesiger ist das Polizeiaufgebot. Oft, das habe ich schon öfters erlebt, denkt man fast, das sind mehr Polizisten als Demonstranten. Weil die Polizisten, die bereiten sich drauf vor, halten sich vielleicht erstmal im Hintergrund oder wenn sie sagen, ja, da kennen wir schon unsere Pappenheimer, bei denen rechnen wir damit, dass die gegen Auflagen verstoßen, nicht so sehr im Hintergrund, sondern begleiten dann oft die Demo im Spalier. Das Polizeiaufgebot sorgt zum einen, dass der Staat in der Lage ist, Protest, wenn er sich an die Auflagen nicht hält und damit aus dem Ruder läuft, zu zerstreuen. Zweitens sorgt das Polizeiaufgebot dafür, dass quasi Leute, die sich nicht an die Auflagen halten, dingfest gemacht werden und nach Möglichkeit gleich abgegriffen werden. Deswegen gibt es zum einen das Vermummungsverbot. Das Vermummungsverbot, dass die Protestierer ihr Gesicht zeigen müssen und sich damit vor der Polizei identifizierbar machen. Damit die Polizei eben, du hast was gemacht, dich kann ich gleich rausgreifen. Aber nicht nur das, dass gegen Auflagen verstoßen wird und dass dann die Polizei gleich irgendwelchen Leuten, irgendwelche Leute abgreift. Jetzt kommen wir auf den Punkt vom Anfang. Eine bestimmte Abteilung der Polizei ist immer anwesend und filmt. Filmt die Demo. Das ist auch nicht gleich der erste Gedanke, auch das natürlich. Da wird dokumentiert, wenn da irgendwie eine Straftat oder ein Verstoß gegen die Auflagen passiert worden ist. Selbstverständlich, auch das. Das wird dokumentiert. Aber zweitens, weil da muss es gar nicht groß zum großartigen Verstoß von Auflagen kommen. Der Staat will einfach wissen, wer da schon wieder was gegen die Verhältnisse hat. Wer da schon wieder Protest anzumelden hat und mit seiner Unzufriedenheit auf die Straße geht. Das will er wissen. Und das wird mit Filmen festgehalten. Und da gibt es ja auch Geschichten, dass Leute dann bei Einstellungsgesprächen plötzlich darauf hingewiesen werden, ja, 1975 waren Sie bei folgender Demo gegen, was weiß ich, die Notstandsgesetze, die waren ein bisschen früher, aber ist ja egal, gegen das Bayerische Hochschulgesetz, gegen den Kapitalismus, gegen den Staat von Kapital, was weiß ich, da waren Sie dabei. Ja, und dann ist für denjenigen, der da gefilmt worden ist, erstmal eine peinliche Situation. Weil da hängt am Ende dran, ob er überhaupt eingestellt wird oder ob ihm das zum Vorwurf gemacht wird, Sie haben für den Job die nötige staatsdienliche Einstellung nicht, was wir dokumentieren können mit unserem Film. Okay. Also, der Verstoß gegen Auflagen, der entscheidet über friedlich oder gewaltbereit oder gewaltträchtig. Was kann man aus dem Auflagenwesen insgesamt lernen? Der demokratische Staat, der mischt sich so schnell nicht in den Inhalt von Protestaktionen ein. Ja, das sind die Ausnahmefälle, wo mal eine Demonstration wegen volksverhetzenden Inhalt verboten wird. Aber das passiert nicht so schnell. Aber durch sein Auflagenwesen neutralisiert der Staat den Veränderungswillen, der doch in Protesten drin steckt. Und je oppositioneller eine Demo ist, desto peinlicher wird auf die Einhaltung von den Auflagen geschaut, desto mehr müssen die akzeptieren, wenn sie sich überhaupt rühren wollen, sich an die Auflagen zu halten. Und an dieser Bereitschaft, sich an die Auflagen zu halten, sortiert dann der Staat die Demonstrationen aus, also gegen welche er dann vorgeht, welche er dann beendet oder welche er dann eben durchgehen lässt. Also, fassen wir nochmal zusammen. Das habe ich jetzt schon öfters gesagt. Denen, die auf die Straße gehen, wird abverlangt, dass sie mit ihrer Demonstration zugleich demonstrieren, indem sie sich an die Auflagen halten, dass sie sich für die Durchsetzung ihres Anliegens nicht zuständig wissen. Was wird dann eigentlich aus ihrer Kritik, die sie bei Demonstrationen vorbringen? Ihre Empörung, ihr Wille, da muss was anders werden. Was wird aus dem? Ja, von dem müssen sie Abstand nehmen. Da müssen sie sagen, es muss sich zwar verändern, was verändern, aber dafür sind nicht wir zuständig, sondern andere. Ja, wer denn? Ja, die Verantwortungsträger im Land, die die Zuständigkeit haben. Die Regierung. So wird aus ihrem Protest von seiner praktischen Seite ein Appell an die Regierung, dass sie sich doch des Protests bitteschön annehmen möge und was verändern möchte im Sinne der Protestierenden. Und was wird aus ihrem Urteil? Folgendes passt mir nicht, das soll anders werden. Das wird durch das ganze Auflagenwesen zu einer unverbindlichen Meinungsäußerung heruntergebracht. Die Protestierer, sie dürfen sich melden und sie können sich melden, wenn sie sich an die Auflagen halten und eine Meinung vorbringen, nämlich, dass sie der Ansicht sind, es könnte auch anders zugehen im Land. So wird aus ihrer Empörung ein Beitrag zur politischen Willensbildung im Land, nämlich es wird zu einer Ansicht unter vielen im Spektrum der Meinungsvielfalt. Da gibt es viele Meinungen, die sagen, wie soll es denn zugehen im Land? Fass mal diesen Teil zusammen. Und wollen wir dann hier eine Pause machen? Oder? Und dann können wir mal, also nicht eine Pause im Sinne, ihr geht alle raus und geht alle rauchen, sondern eine Diskussionspause. Fassen wir den Teil zusammen. Die demokratische Tour, Protest zu erlauben, hat folgende Leistung. Empörung über ein Stück dessen, was so im Land passiert, wird verwandelt in einen Beitrag zur politischen Meinungsbildung, wie der Laden besser verwaltet werden könnte. Und da müssen diejenigen, die das vortragen, anerkennen, dass dafür, ob aus der Meinung was wird und was aus dieser Meinung wird, andere zuständig sind, nämlich die Regierungen. So wird Protest domestiziert. Ja, das wäre mein erster Teil. Der zweite Teil, wo es dann noch gehen soll, also wie gehen jetzt die Leute mit diesen Zumutungen, die das Demonstrationsrecht der Sache nach für ihren Protest ist, um? Ist jetzt klar, warum wir behaupten, die Demokratie macht Protest unschädlich?
Das ist eine erste Variante von macht unschädlich. Die erste Variante ist, die Auflagen Aber das ist ja alles schon gesagt worden. Die Auflagen zwingen die Demonstranten anzuerkennen, dass die Ordnung, gegen die sie anstinken wollen, wichtiger ist als ihr Einwand. Und das wird ihnen richtig, quasi richtig demütigend durch die kleinlichsten Demonstrationsauflagen, dass man sie am liebsten in die Hinterstraßen rumschickt, wo sie niemanden stören. Dass man ihnen, hast du das alles schon erzählt? Nein, hast du alles schon erzählt, was du nicht Also das ist die erste Geschichte, das ist mal wichtig zu sehen. Jeder kann sagen, bei Putin unterdrückt Demonstranten. Da kann jeder sagen, dieser Staat lässt Protest nicht zu. Und der Witz ist, die Demokratie, in der wir leben, lässt Protest zu. Die kastriert ihn. Das ist eine andere Art. Und da kommen noch viele Varianten von, wie Protest unschädlich gemacht wird. Der erste war jetzt mal, den Demonstranten wird abverlangt, gegen die Ordnung, an der sie was stört, als die Schranke ihres Einwands zu respektieren. Und das ist erstmal genug für den ersten Ding. Jetzt kommt der Rainer wieder, also wenn er nicht reden wollt.
Vielleicht.
Ja, sprich nur.
Ich hätte noch die Nachfrage, ob das, weil ihr habt es immer so stark gemacht, dass der Protest sich gegen die Ordnung richtet. Ist es nicht eher so, dass das Protest auch nur zur Ordnung sagen will, macht das anders als das, was ihr bisher gemacht habt, also gar nicht die Zuständigkeit absprechen will, sondern er sagt, ich weiß schon, dass ihr zuständig seid, aber ihr macht da einen Fehler. Und letztlich ist es doch dann auch erstmal nur eine Meinungsäußerung und kein Widerstandswillen oder kein wir wollen das verhindern, was nicht will.
Wenn du sagst, so ein Protest, also der sich von vornherein sagt, macht mal das anders. Ja? Auf der einen Seite versteht er sich selber schon als Meinungsäußerung, hast du recht. Aber auf der anderen Seite, das, dass sie meinen, sie müssen aufstehen und dafür eintreten, das bleibt doch. Weil von selber passiert es offensichtlich nicht, also sind sie der Meinung, sondern da müssen sie sich einsetzen. Sie müssen Druck machen, dass da was anderes passiert.
Man darf nicht also wenn jetzt quasi demokratisch gut gebildete Demonstranten sich schon gleich als eine gehobene Form von Meinungsäußerung einführen, mag sein. Aber man darf dabei nicht vergessen, denk mal, was für Riesenhürde es für den Menschen ist, dass er seinen Alltag unterbricht und sagt, ich muss jetzt demonstrieren gehen. Alle, die für Demonstrationen aufrufen, übrigens egal, ob es die Gewerkschaft ist oder ob es mal eine Drittweltbewegung ist, die für eine Hungerhilfe irgendwo wirbt, jeder weiß, wie schwer es ist, dass die Leute ihren Alltag unterbrechen. Und im Alltag, da haben die Menschen das, jetzt sagen wir mal, staatlich gewünschte Normalverhältnis. Sie gehen ihren Interessen im Rahmen des Rechts nach und die Regierung sagt, was es recht ist. Ändert es, korrigiert es und so weiter. Normalerweise, das ist das normale Verhältnis. Wenn einer sagt, ich kann das nicht mehr mit ansehen, ich kann die Dinge nicht mehr laufen lassen, ich muss auf die Straße gehen, dann meint er schon, es läuft irgendwas ziemlich schlimm schief. Der meint nicht, er hat auch eine Meinung, wie viele eine Meinung haben. Er meint, seine Meinung ist jetzt wichtig, seine Meinung ist entscheidend und, sagt der Werner gerade schon, auf seine Meinung oder was er meint, das nötig ist, achten die Organe, die doch für die Verwaltung des Allgemeinen da sind, von selber jedenfalls überhaupt nicht.
Ja, und jetzt wollte ich mich unterstützen, weil der Protest geht ja gerade nicht davon aus, dass die gewählten Bürger, die gewählten Politiker die Sache in deren Sinne machen. Ja? Weil wenn das der Fall wäre, dann würde man sagen, okay, man hat gewählt und dann ist die Sache ja in Ordnung, sondern gegen das, was die Politik macht, ja, ist jeder irgendwie der Sache geht auf eine Demo. Weil mit der Situation ist nicht erledigt, was er will. Man muss ja nicht gleich anfangen als System zu werden. Das ist gar nicht die Behauptung gewesen.
Ja, sehr richtig.
Also ich kenne schon den Gedanken, dass man sagt, man geht auf die Straße weil sie gar nicht wissen sozusagen, wie viele Leute dagegen sind, gegen das, was sie eigentlich machen wollen. Dass man schon zeigen will, man ist da, man, hier sind viele, wir können es nicht einfach so übergehen, aber wir werden sagen, das ist ja keine, das ist natürlich ein großer Schritt, das will ich ja gar nicht abstreiten, aber es ist keine Absage an dieses, auch an das Wahlprinzip, so quasi, dass man sagen würde, wir haben euch zwar gewählt, aber ihr macht irgendwas, ihr seid überhaupt nicht mehr zuständig für uns oder so, so weit sind die ja alle nicht.
Nein, das ist nicht verlangt. Aber das Bewusstsein, wählen reicht offenbar nicht. Das ist mit jeder Demonstration verbunden. Sonst geht man nicht auf die Straße.
Außerdem ging es ja hauptsächlich darüber zu sagen, was macht die Politik aus Protest? Man kommt auf den Charakter des Protests, außer auf das Prinzipielle, ja, kommt an der Stelle gar nicht so an. Ja, wie weit geht jetzt der Protest? Ist der systemgegnerisch oder will der was besser haben oder so? Die Politik verweist ihn jedenfalls auf eine bestimmte Art und Weise, was er zu sein hat, nämlich unschädlich. Protest, was läuft. Dann gibt es mit der Domestizierung, das war ja gerade als das Anliegen der Politik, was sie durchsetzt darüber, dass sie Protest erlaubt. Da verhält sie sich erstmal gegen jeden Protest gleich.